Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Warum Trump in deutschen Medien negativer dargestellt wird. Ergebnisse einer Harvard-Studie.
Warum Design bei Zeitungen wichtiger wird. Eindrücke vom European Newspaper Congress.
Warum Spiegel Daily vermeintlich schlecht ankommt. Kritik an der Medienkritik.
Warum Medien ausführlich nach Terroranschlägen berichten. Ein Blick auf die Tage nach der Bombenexplosion in Manchester.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Deniz Yücel. Gestern vor genau 100 Tagen wurde der deutsch-türkische Journalist in der Türkei verhaftet und sitzt seitdem in Einzelhaft. In einem Artikel in der Welt, den er seinem Anwalt diktierte, schreibt Yücel dazu, Zitat: Und an jedem Abend, wenn sich der Himmel über dem Drahtzaun rosa einfärbt und die Wärter kommen, um meine Hoftür abzuschließen, weiß ich, dass dieser Moment wieder um einen Tag näher gerückt ist. Und so sehe ich das heutige Jubiläum. Es sind schon 100 Tage weniger, die mich von meiner Freiheit und von meiner Dilek trennen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Wow, also als ich diesen Text gestern Abend auf meiner wohlig warmen, sonnendurchfluteten Terrasse las, da war das für mich einer dieser Augenblicke, in denen so ganz kurz die Zeit stillsteht, weil einem schlagartig bewusst wird, wie viel Unrecht in unserer Welt ist und wie wichtig es ist, dass wir genau das nicht vergessen, sondern für Freiheit, für Gerechtigkeit und für unsere Menschenrechte eintreten, wo und wann immer wir können. Für diese Erinnerung, seinen Mut und seinen Freiheitswillen, sage ich danke. Danke, Deniz Yücel.
Deutschlandfunk Nova.
Jetzt gibt's von uns etwas Medienkritik, so zum Vatertag, so als kleines Portionchen.
Bist du nebenbei mit dem Bollerwagen hier zu unserer Show gekommen heute Abend, Herr Pähler?
Ja, hinten hatte ich 3 Kisten Bier drin und einen Ghetto-Blaster, also so mit Kassettendeck noch von früher. Und deswegen bin ich sehr früh heute Morgen aufgebrochen.
Mit der Ausstattung glaube ich jetzt aber nicht, dass du vom Evangelischen Kirchentag kommst, weil da wärst du, glaube ich, etwas unangenehm aufgefallen.
Meinst du? Ja, da gab's keinen Alkohol. Da gab's, glaube ich, nur irgendwie Nudelsalat und irgendwie Müsli-Riegel.
Und Barack Obama.
Das passt doch zusammen.
Der ist heute aufgetreten dort und ehrlich gesagt hat mich so diese Szenerie, als ich heute Morgen darüber dachte, wie das wohl sein wird, wenn Obama dann auch wirklich dann dort auftreten wird und wenn er dann auch dort wieder von den Medien begleitet wird, ich kann mir schon genau vorstellen, wie das sein wird, dass er da richtig gefeiert wird. Wie kommt das, dass man immer denkt, so dass die Medien Obama lieben?
Ja, ich glaube, es liegt natürlich A an Obama selbst, weil sie haben ihn, glaube ich, schon geliebt, als er vor, wie vielen Jahren ist das her, irgendwie 10 Jahren oder wann, seine erste Amtszeit angetreten hat. Da wurde er quasi schon als Messias gefeiert und irgendwie jetzt im Lichte sozusagen seines Nachfolgers erstrahlte er, glaube ich, ein zweites Mal sozusagen wie ein Phönix quasi. Und ich glaube, es ist die Sehnsucht, die in uns allen drin ist, ein Stück, eine bessere Welt, die wir uns zurückwünschen, zumindest in unseren Köpfen, ob die Welt jetzt wirklich besser war, will ich ja gar nicht mal behaupten.
Und das Witzige ist immer, wenn ich so an positive Obama-Berichterstattung denke, ich denke dann immer an Spiegel Online. Und deswegen bin ich ganz intuitiv, das ist mir erst aufgefallen, als ich so merkte, wie meine Finger spiegel.de einticken. Ja. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass ich da immer so den freundlichen Herrn Obama immer so auf großen Titelbildern bei Spiegel Online sehe.
Und ist ja heute enttäuscht. Auch genauso. Da ist ja eine Klickstrecke. Du hast, glaube ich, 12 Fotos, wenn ich richtig gezählt habe. Und auf allen, also wirklich hat er sein sozusagen bestes Lächeln aufgelegt. Ja. Und also es strahlt auch ab. Angela Merkel steht ja auf vielen Bildern auch neben ihm. Ja. Und ich glaube, sie hat sich auch ein Stück weit gesonnt in seiner Anwesenheit. So sieht es jedenfalls aus.
Genau, ich lese mal kurz. Mhm. Dann auch natürlich nach neben der Klickstrecke ein Video und ein Text von Annette Meyritz. Also wie man es erwartet. Barack Obama hat auf dem Kirchentag, also ich habe es jetzt wie Angela ausgesprochen, Barack Obama hat auf dem Kirchentag die Zeit zurückgedreht. Es fühlte sich an, als sei er noch US-Präsident. In Berlin leistete er Wahlkampfhilfe für Angela Merkel. Die Kanzlerin gab sich besonders. Betont selbstbewusst. Das finde ich spannend. So, und jetzt kommen wir zum ganzen Kontrast.
Okay.
Derweil in Rom, der echte US-Präsident, Donald Trump, beim Papst. Sie haben sich das erste Mal offiziell getroffen, seitdem er im Amt ist. Und ich finde das ganz interessant. Da ist mir nämlich ein Facebook-Posting aufgefallen, wo sich ein bisschen drüber lustig gemacht wurde. Und zwar wurden 2 Fotos gezeigt. Mhm. Und so mit dem Beiwerkskommentar. Ich öffne das hier gerade mal.
Ja. Warte, ich guck mal gerade bei dir mit rüber.
Einmal Trump, kommst jetzt hier hin, ne?
Ja.
Trump-Gegner. Ist oben zu sehen, da sieht man einmal einen grinsenden Trump und einen Papst, der etwas wenig begeistert aus der Wäsche guckt. Und unten noch ein zweites Bild, Trump-Befürworter, wo die beiden im Dialog sind und der Papst lächelt. Und dazu die Frage, welches Foto hat das Medium eures Vertrauens präsentiert? Und da muss ich sagen, da ist ein bisschen ja versteckte Medienkritik dran, so nach dem Motto, schon allein an der Fotoauswahl kann man auch zeigen, wie das ist, wenn Trump auf den Papst trifft und da natürlich auch dem ganzen Beigeschmack geben. Und das hat auch was damit zu tun, dass man das Gefühl hat, dass Trump sehr schlecht wegkommt in den Medien.
Aber ist das tatsächlich nur so ein Gefühl? Also ich glaube, da ist doch schon was dran. Also wenn ich mir mal so anschaue, und ich schaue mir ja durchaus häufiger mal Medien an, also ich habe selten das Gefühl, dass ich einen Artikel oder einen Beitrag finde, in dem Trump positiv beschrieben wird. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt schon jemals gesehen habe. Und ich denke, dass das etwas ist, was ich auf jeden Fall, wenn man jetzt mal durchzählen würde, ich habe es selbst nicht gemacht, aber wenn man das machen würde, würde man genau das rausfinden.
Das sagst du jetzt nur so Tolkien, weil du weißt, auf die Forscher in Harvard ist Verlass.
Genau.
Denn genau die haben in dieser Woche für Schlagzeilen mit einer Studie gesorgt, die genau das beweisen will. Die haben sich nämlich mal angeschaut, wie verschiedene Medien über Trump berichten. Und da kamen auch deutsche Medien drin vor. Mhm. Und die sind besonders kritisch mit Obama mit Trump ins Gericht gegangen, wenn man dieser Studie glaubt. Und du hast dir das mal angeschaut, Herr Peller.
Ja, ich habe mir das mal angesehen. Allerdings nicht die Studie selbst, sondern erstmal die Berichterstattung darüber. Welt hat darüber berichtet, aber auch bei den Kollegen von Media war ein ausführlicher Bericht dazu zu lesen. Und im Grunde, die Überschrift sagt eigentlich fast schon alles. Harvard-Studie, keiner berichtete negativer über Donald Trump als die ARD, konkret sozusagen ARD aktuell, die Tagesschau. 98% aller Berichte, also das sind im Grunde fast alle, ja, die sollen tatsächlich negativ sozusagen gewesen sein oder negative Inhalte über Trump transportiert haben. Damit liegen sie weit vor den anderen deutschen Medien, aber auch nochmal deutlich weiter vor den US-Medien, wobei Trump überall negativ wegkommt. Das muss man tatsächlich auch dazu sagen. Was aber auch sehr spannend ist, ein Thema beispielsweise, gerade so in der Anfangszeit seiner Amtszeit, also am Anfang des Jahres, als er gerade quasi neu Präsident geworden ist, da hat diese Studie festgestellt, dass sich die deutschen Medien und ganz vorneweg die ARD in der Tagesschau und den Tagesthemen besonders mit der Frage beschäftigt hat, wie sehr ist eigentlich der US-Präsident fähig, überhaupt sein Amt zu führen, also bis hin zu seiner mentalen Gesundheit, die da hinterfragt wurde, während das quasi durchschnittlich bei den amerikanischen Kollegen nur 3% der Berichterstattung ausgemacht hat, sagt diese Studie, in den deutschen Medien bei der Tagesschau waren das 20%. Also jeder fünfte Artikel hat sozusagen grundsätzlich Trump oder jeder Beitrag in seiner Fähigkeit zur Amtsführung hinterfragt. Das finde ich schon irgendwie ganz schön krass. Und man kann sich natürlich ein Stück weit fragen, also ist das, also mir ist das schon auch aufgefallen, ne? Aber ist das eigentlich, ist das jetzt wirklich so? Also woher kommt dieser eklatante Unterschied? Also das finde ich, sagt diese Studie ja nicht. Jedenfalls habe ich das an der Stelle nicht gefunden. Man kann, glaube ich, ein bisschen sagen, jetzt wo er schon etwas länger im Amt ist, das hat die Studie ja auch festgestellt, ist das auch weniger geworden, also weniger negativ, auch beispielsweise in der gerade ja genannten ARD. Aber dieses Negative überwiegt immer noch.
Ja, ich fand es auch ganz interessant. Ich habe dann zumindest ein paar Artikel dazu angeschaut, also auch Fox Online hat berichtet, aber auch Welt N24 beziehungsweise Welt.de. Und da sieht man auch einmal die Karte, wie unterschiedlich ist das in den US-Medien? Am positivsten Fox News, große Überraschung, mit 48% positiv, 52% negativ. Und am anderen Ende der Skala CNN und NBC, wo nur 7% positiv über Trump berichtet haben. Und 2%, da fällt mir hier ein folgender Satz auf, als ich mir das vor ein paar Tagen angeschaut habe, stand da, 98% der Berichte im ersten waren laut der Studie negativ, nur 2% positiv. Das ist natürlich die Frage, das wird natürlich dann vielleicht auch so ein bisschen von der Printwelt dann auch so plakativ gesagt, oh, die ARD ist tendenziös und so. Ist das überhaupt so? Und da muss man jetzt mal das Fake-News-Schild hochhalten. Wir haben das jetzt erstmal so ein bisschen nacherzählt, wie es berichtet wurde. Da muss man sagen, der Teufel steckt im Detail. Das ist alles gar nicht so.
Ja, das haben auch, ehrlich gesagt, nicht wir selbst tatsächlich sozusagen jetzt mal im Detail nachgezählt, sondern unser geschätzter Kollege Stefan Negermeier bei Übermedien hat das getan. Und im Grunde stellt er natürlich auch nochmal seine Analyse den Satz voran, dass nirgends wurde negativer über den deutschen Präsidenten berichtet als im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD. Und dann schreibt er, an diesen Sätzen ist fast alles falsch. Ja. Das ist sozusagen schon mal das Ergebnis seiner Analyse vorweggenommen. Und ja, das können wir mal ein bisschen sezieren an der Stelle.
Ja, das finde ich nämlich sehr interessant, denn es stimmt gar nicht, dass sich diese 98% auf die kompletten Berichterstattungsthemen bei der Tagesschau in den ersten 100 Tagen beziehen. Das war auch schon mal ein Fakt, dass man gar nicht so schnell mitbekommen hat, dass es überhaupt, man denkt ja, das sind dann alle ARD-Berichte, aber nein, es ging halt vor allen Dingen dann auch um die Hauptnachrichtensendung. Und dann auch noch das nächste Problem ist, dass es gar nicht, dass in dieser Studie gar nicht alle Beiträge dann bewertet wurden, also neutrale Beiträge wurden zum Beispiel nicht mit eingebracht, sodass eigentlich nur die mit einer Haltung bewertet wurden, also die negativ oder positiv waren. Und da ging es dann auch gar nicht so, dass das jetzt irgendwie zwangsläufig Kommentare waren, wo Kritik geäußert wurde, also wo dann auch ja eine Meinung angebracht ist, sondern was heißt positiv, was heißt negativ? Das heißt, wenn zum Beispiel ein Ereignis, was für Trump negativ war.
Also zum Beispiel, als das Gericht sein Einreiseverbot für Bürger muslimischer Staaten gestoppt hat.
Richtig, das war ja nicht wertend, sondern das war einfach für Trump positiv. Das war dann negativ, das war natürlich dann ein Prozentpunkt für die Negativseite oder zählte da drauf ein. Und wenn zum Beispiel was positiv ist, also wenn ihm was besonders gut gelungen ist. So. Und da ist natürlich die Frage, das gibt natürlich dem auch gleich einen ganz anderen Schlag. Das bedeutet dann etwas ganz, ganz anderes. Und da ist halt die Frage, wurden dann bei den anderen Medien negative Beiträge weggelassen oder wurden hat die Tagesschau sich eher auf die Misserfolge von ihm konzentriert oder so? Das sind dann so die Fragen, die man sich stellen müsste. Aber dass grundsätzlich die ARD negativer darüber berichtet, das ist einfach schlichtweg falsch. Vielleicht auch nochmal so einen kleinen Hintergrund. Allein 30% der Beiträge in dem Zeitraum, so bei den ganzen Medien, die wurden ja gar nicht berücksichtigt, weil sie einfach neutral waren. Das fand ich ganz interessant.
Aber was glaubst du? Also jetzt hat die insbesondere auch die Welt als eine der ersten darüber berichtet, dann ist das ja häufig auch geteilt worden. Warum haben die denn beispielsweise aus der Originalstudie, wo ja auch bei den erstmal auf den ersten Blick sehr beeindruckenden Ergebnissen, aber ja auch dran stand, dass eben neutral gehaltene Berichte nicht enthalten sind. Warum haben die zum Beispiel so eine Fußnote, die ja wichtig ist, um eine Statistik richtig lesen zu können, warum haben die weggelassen? Ist das Schusseligkeit oder ist das Absicht? Also da bin ich echt ein bisschen skeptisch.
Auf jeden Fall haben sie es ja mittlerweile auch korrigiert. Es gibt eine Korrektur, wo das transparent erklärt wird. Und ich habe mich auch so gefragt, es ist natürlich so, es liest sich natürlich toll. Ja, also besonders ein bestimmter deutscher Sender hat die negativste Trump-Berichterstattung. Das würde man vielleicht bei einem US-Sender als erstes erwarten. Ja. Aber da ist vielleicht auch mal so ein bisschen, wenn man das erstmal entdeckt und dann und das dann die Belege dafür raussucht und wenn man dann was findet, was das dem vielleicht ein bisschen widersprüchlich ist, vielleicht guckt man da nicht so genau hin. Das ist jetzt alles Spekulation, ich weiß es einfach nicht. Aber es wurde korrigiert, ist natürlich sehr ärgerlich, auch wenn man sich das anschaut. Aber man muss auch Folgendes sehen, dass zum Beispiel in US-Medien, das hatten wir auch schon mal hier in Was mit Medien gelernt, wenn wir mit Korrespondenten gesprochen haben, dass US-Medien ständig halt immer beide Seiten wiedergeben, auch wenn wir das nicht machen. Zum Beispiel hier. Also wenn zum Beispiel etwas über die Erderwärmung gesprochen wird und über die Folgen für den Klimawandel.
Dann haben sie auch jemanden da, der sagt, gibt's gar nicht.
Genau, also es wird immer so beide Seiten dargestellt. Und deswegen sind allein schon deswegen diese Prozentpunkte auch ganz anders.
So, okay, oder? Weil die immer im Grunde immer ausgeglichen berichten, sozusagen in Summe.
Also die haben natürlich dann so tendenziös zu berichten, das machen die halt auf eine andere Art und Weise. Aber trotzdem werden immer die Positionen anders dargestellt, als wie wir das hier gewohnt sind. Von daher ist das, glaube ich, ganz unbrauchbar, wie das dann hier erhoben wurde. Von
dieser Studie. Ich ja doch auch ein Stück weit erschreckend finde und trotzdem auch irgendwie erwartbar, dass also alle die sowieso in den letzten Jahren sich so eingeschossen haben, auf gerade die öffentlich-rechtlichen Medien hier in Deutschland sofort dabei waren, sozusagen gegen die ARD, gegen das Thema Rundfunkbeiträge etc. Zu hetzen. Das war irgendwie auch so ein Mechanismus, das war klar, dass das kommen musste. Und ja, eigentlich finde ich es umso schlimmer, dass deswegen, man müsste eigentlich gerade bei so Zahlen, da müsste man doch viel mehr Sorgfalt an den Tag legen. Aber gut, immerhin. Die Welt hat es ja auch korrigiert. Jetzt ist es so. Wird das sich sozusagen noch weiter halten, glaubst du? Nee.
Was genau?
Also sozusagen der Erfolg quasi dieser Nachricht. Also jetzt, wenn man das jetzt googelt, findet man das ja noch. Aber in 3-4 Tagen redet doch keiner mehr darüber.
Da kommt schon bestimmt die nächste Studie. Ich glaube, es war auch deswegen, ist das so ein bisschen auf Echo gestoßen, weil das ja so eine Vermutung, die man hatte, so nach diesem Fake News-Prinzip, so ein bisschen bestätigt hat, so nach dem Motto. Und wenn dann noch Harvard draufsteht, endlich hat es mal einer nachrecherchiert.
Ich glaube aber auch, dass 98% der deutschen Medien positiv über Barack Obama berichten.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Was mit Medien, das mit Österreich befreundete Medienmagazin.
Ja, das wird, glaube ich, auch so bleiben, denn wir hören aus Österreich, genauer gesagt aus Wien, vom European Newspaper Congress, der in dieser Woche dort stattgefunden hat, sehr, sehr warme, lobende, anerkennende Worte für einen deutschen Journalisten. Da haben wir, glaube ich, gar keinen Grund zu meckern. Ich zitiere mal ganz kurz einen Satz, den dann aber wiederum dieser Journalist, und du wirst gleich sofort sagen können, wer das war, jeder wird es wahrscheinlich erraten können, hat Folgendes gesagt: An der einen oder anderen Stelle täte uns auch ein wenig Deutungsdemut gut. Ich finde, das ist ein Satz, wenn man es nicht wüsste, es kann eigentlich nur ein deutscher Journalist sowas sagen.
Ein bisschen so 30% langsamer und mit zwei Pausen zwischendrin, dann sind wir, glaube ich, direkt beim Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo.
Ja.
Ich habe zumindest viele Tweets in meiner Timeline gesehen. Er hat nämlich auf dem European Newspaper Kongress in dieser Woche viele Dinge gesagt, viele schlaue Dinge, als er zum Chefredakteur des Jahres ausgezeichnet worden ist.
Mal wieder. Ich also nicht dort, aber er wird da, glaube ich, jedes Jahr irgendwo zum Chefredakteur des Jahres ausgezeichnet.
Ist gut, ne?
Ja. Das und wenn er geschafft. Wenn er seine eigene Redaktion sozusagen intern darüber abstimmen lässt.
Ja. Also das ist auf jeden Fall auch ein Zitat, was uns so in den Ohren bleibt, und das ist natürlich richtig, was er über die Deutungsdemut sagt, und gerade auch so in seiner Generation, weil man muss sagen, er kommt ja immer so als der frische Windmacher her, aber ich bin schon auch oft darüber erschrocken, dass er ja nicht mal Digital Immigrant ist, so ganz alte Garde ist er dann doch noch, aber trotzdem hat er natürlich eine große Anerkennung dafür, dass die Auflage der Zeit sich nicht, also dem Branchentrend widerspricht und dann auch nach oben geht. Und ich arbeite ja nicht nur, ich funke ja nicht nur mit dir hier, Herr Perler, sondern
das ist ja auch keine Arbeit, das ist ja nur Vergnügen, würde ich sagen.
Einige sagen so, andere sagen so. Ich arbeite ja auch bei der Rheinischen Post, und dort der Chefredakteur Michael Bröker, der war auch beim European Newspaper Kongress, und als er wieder zurückgekehrt ist, habe ich ihn so gefragt: Okay, worüber redet man eigentlich auf so einer Branchenveranstaltung? Ja, was sind da so die Trends? Kann man da überhaupt noch was Neues mitnehmen? Ist das nicht immer so jedes Jahr das Gleiche? Und er hat dann darüber Auskunft gegeben und erstmal gesagt, so was er denn überhaupt aus Wien wieder mitgebracht hat.
Ich nehme inhaltlich mehrere Dinge mit von den Vorträgen, den Diskussionen von dem Wiener Kongress. Unter anderem, dass das Zeitungsdesign mindestens heute so wichtig geworden ist wie der Text an sich und die Geschichte, die man schreibt. Also die Visualisierung des Alltags, die wir über Smartphones, über Instagramisierung und so weiter erleben, findet sich auch zusehends auch im Zeitungsmachen wieder. Und die prämierten Zeitungen, viele auch europäische Zeitungen, die da sehr führend sind, schenken der Optik, der Grafik, der Visualisierung ihrer Geschichte mehr Aufmerksamkeit denn je. Das tun wir auch zusehends. Das bedarf neuer Kapazitäten, neuer Investitionen in grafisches und auch audiovisuelles Personal, in Multimedia-Designer. Und das macht richtig Spaß, weil eine Zeitung, eine gedruckte Zeitung, kann damit, indem sie besondere Seiten baut, indem sie besonderes Layout anbietet, kann sie punkten, wo andere Medien nicht punkten können.
Gab es da so ein, zwei Beispiele, wo du total neidisch warst und gesagt hast, das hätte ich für unsere Zeitung auch gerne?
Ja, das Weekly des Jahres war wieder einmal die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Die machen sehr schöne, sehr tolle, sehr werthaltige Geschichten, die sie wunderbar illustrieren. Was viele noch besser machen als wir, ist, dass sie die Titelseiten und die hinteren Geschichten besser miteinander verknüpfen, also die berühmte Cover-Story durcherzählen. Also ich finde hinten im Blatt eben auf einer Doppelseite auch nochmal das, was ich vorne auf der Seite 1 auch optisch schon angerissen habe, dann im Grunde durchchoreografiert. Das sind andere Zeitungen noch viel weiter als wir, denke ich. Also die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ist immer eine Benchmark bei optische Herangehensweisen ans Zeitung machen, aber viele skandinavische Blätter sind innovativ. Ein niederländisches Blatt hat uns sehr überrascht, eine ganz kleine Lokalzeitung, die im Grunde versucht, jeden Tag überraschende Akzente in der Optik zu setzen, und darum geht es bei uns auch. Wie bekommen wir im Alltagsrhythmus die überraschenden optischen Ideen, wie kriegen wir die hin? Eben nicht nur bei der Samstagsausgabe, die bei uns allen immer besser aussieht, sondern auch mal montags, dienstags oder donnerstags.
In meiner Timeline sind mir vor allen Dingen Zitate von Giovanni Di Lorenzo aufgefallen. Hat er die besten Zitate geliefert auf dem Kongress?
Er hat zumindest die umstrittensten geliefert. Es waren ja ein paar gute Keynote-Speaker dabei. Giovanni Di Lorenzo hat über Haltung gesprochen und über über eine mangelnde thematische Breite in den Redaktionen. Und da finde ich, hat er recht. Also ich teile nicht seine Ansichten bei Facebook und Google, die er alle sehr kritisch gesehen hat, die er fast verteufelt in der Arbeit mit Medienunternehmen zusammen. Das war mir zu kritisch. Aber er hat recht, wenn er sagt, wir müssen raus aus unseren eigenen Themenblasen und wir seien auch bei der Flüchtlingsthematik oft genug nicht kritisch geworden. Das von einem Zeitchefredakteur zu hören, war für mich überraschend. Und er versucht, so wie wir alle, Methoden und Instrumente zu entwickeln, wie die Redaktion aus ihrem eigenen sozialen Umfeld heraus Themen setzen kann und bessere Themenmixe in die Zeitung bringt, weil nur so überleben wir. Die Zeit macht das ja trotzdem gut, wie die Auflagenzahlen zeigen. Aber Giovanni Di Lorenzo hat ein bisschen Medienkritik in diesen Kongress gebracht und das tut immer gut.
Ja, schon allein, dass die Redaktion nicht so divers sind, wie das allein die Gesellschaft hergibt. Ist das das Problem?
Ja, genau. Also genau so ist das. Wir können nur das vorschlagen, was wir selbst erleben, was unsere Freunde uns erzählt haben oder wir am Frühstückstisch mit unseren Ehepartnern besprochen haben. Und wenn das eine relativ heterogene Struktur hat, dann kommen bestimmte Themen nicht mehr vor. Deswegen haben wir ja zum Beispiel das Listening Center entwickelt in unserer Redaktion, weil wir Themen von draußen bekommen wollen, die wir in der Redaktionskonferenz nicht haben. Und das liegt daran, dass natürlich fehlen uns Migranten, es fehlen auch immer Frauen natürlich noch in den Redaktionen, es fehlen junge Leute, alte, der Mix. Auch der kulturelle Mix ist sicherlich in keiner Redaktion so, wie er in der Gesellschaft eigentlich angemessen wäre.
So, das ist spannend, was auf der Bühne passiert, aber interessant ist natürlich, wenn so die Branche zusammenkommt, wo denn so, worüber hinter den Kulissen gesprochen wird. Gab es da so ein paar Themen, die dich überrascht haben oder worüber tratscht die Branche gerade?
Mein Lieblingsthema war ja Audio und Sprachsteuerung. Das habe ich versucht, jedem aufzuoktroyieren, der mit mir eigentlich über was anderes sprechen wollte. Ich glaube, da gibt es ganz viele spannende neue Möglichkeiten, unsere Inhalte, unsere Nachrichten, unsere Geschichten über Audioformate in die Welt zu bringen. Das war sicherlich ein Thema. Podcast ist eins, was am Rande des Kongresses diskutiert wurde. Aber im Moment ist wirklich, würde ich sagen, ist das Thema Nummer eins nicht mehr Paid Content oder wie bekomme ich den Journalismus finanziert, sondern wie mache ich unseren Journalismus thematisch breiter? Da spricht das ganze Thema AfD mit rein, Trump. Verfolgen wir alle eine Art Mainstream-Logik, indem wir immer auf die gleichen Leute draufhauen? Müssen wir nicht mal versuchen, andere neue thematische Wege zu gehen? Und wie bekomme ich das in meiner Redaktion unter Kostenengpässen, unter Personalengpässen installiert, dass der thematische Mix in unseren Produkten gut und besser ist? Und das andere Thema war sicherlich, wie so oft, Millennials. Da gab es ja auch wieder die ein oder anderen Produkte, die da vorgestellt werden. Wie erreichen wir die jungen Leute? Aber da muss ich sagen, machen wir sehr viele tolle, spannende Produkte. Auch die Rheinische Post, RP Online. Wenn ich mir die Nutzerschaft bei RP Online anschaue, dann sind wir mittendrin in der jungen Zielgruppe. Also da wird auch viel kritischer gesehen, als es eigentlich sein müsste.
Ich bin noch ein Jahr Millennial. Das ist toll.
Immerhin.
Ja, ja, total. vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Audio. Du machst dir da verschiedene Gedanken rüber, findest auch so Dienste oder Geräte wie Alexa total faszinierend. Was glaubst du, wo liegt da die Chance für eine herkömmliche Textredaktion, sich darauf zu stürzen? Oder passt das überhaupt in die Nutzungsrealität der Menschen?
Die Sprache ist ja mindestens so interessant wie der Text. Und ich glaube, dass wenn man mal schau mal mit offenen Augen durch den Alltag. Die Leute laufen mit ihrem Handy durch die Straßen und sprechen da rein, weil Sprechen ist immer noch das Einfachste, um etwas zu vermitteln, um Informationen weiterzugeben, ist immer noch die Sprache. Nicht die geschriebene, sondern erstmal die gesprochene Sprache. Und ich glaube, wir können unsere tollen Texte, die vielleicht eben doch nicht mehr jeden erreichen, weil wir bei der Zeitung oder bei RP Online nicht alle erreichen können, können wir in eine bessere Audiowelt bringen, als wir es bisher immer mit Audiozeitungen gemacht haben. Da wird ein Text vorgelesen, automatisiert, hört sich schlimm an. Aber Podcasts oder gut gemachter Audiojournalismus, der funktioniert über ein schnelles, gutes Medium, nämlich das Smartphone und eben an Orten, wo ich mit der Zeitung oder auch selbst mit RP Order nicht hinkomme, zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel in den Stau morgens. Ich kann nun mal dort keine Zeitung lesen, ich kann auch leider nicht im Handy gucken, aber ich kann, wenn ich reingehe ins Auto, sagen, RP, Aufwacher bitte, dann kommt der Podcast im Idealfall und ich bin gut informiert. Und zu Hause funktioniert ja auch alles über die Sprache künftig, wenn ich an Alexa denke. Und warum soll ein Alexa-User nicht sagen können, ich hätte gerne RP-Kultur, Best of, und dann werden mir Artikel oder die besten Geschichten erzählt und ich kann dann weiter sagen, dann kommt vielleicht der nächste Artikel oder Interview dazu. Also ich glaube, bei Sprachsteuerung und Audio steckt ganz viel Musik für Journalisten drin, weil Inhalte spannend und auf neuen Wegen vermittelt werden können, ohne dass sie ja an Qualität verlieren. Und da, finde ich, sollten wir uns alle noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz draufsetzen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das Ponyhof Medienmagazin.
Ach, ist auch kuschelig hier, wenn du das sagst, finde ich gleich.
Ja, da sehnt man sich ein bisschen nach, gerade wenn man mal so ein bisschen auf die Medienkritik der letzten Tage blickt. Denn es gab ein, darf man Opfer sagen?
Ja, kann man schon sagen.
Spiegel Daily. Das ist seit Jahren entwickelt worden, mit Spannung erwartet. Da ist sie nun, die tägliche digitale Abendzeitung aus dem Hause Spiegel. Ja, große Erwartungen gab es. Mhm. Gegen Geld kriegt man immer um 17 Uhr eine Zusammenfassung vom Tage unter der Woche. Und ich sag's mal so, es ist nicht sehr überraschend, dass es dann vor allen Dingen aus dem März erstmal sehr viel Kritik dazu gab.
Ja, also es gab ja tatsächlich, also von allen, die sich irgendwie mit Medien und Medienkritik beschäftigen, quasi man konnte sie alle durchklicken, gab es diese Kritik. Also, Daniel wollte mir gerade so Zeichen geben und jetzt merke ich, wie das sozusagen auch bei mir wirkt. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist also beispielsweise, wenn wir bei unserem geschätzten Kollegen Thomas Knüver schauen, ja, also Digitalexperte, Blogger, Indiskretion, Ehrensache, sein Blog, dort liest man, Spiegel Daily, niedrige Erwartungen noch untertroffen. Ich meine, da braucht man eigentlich gar nicht mehr weiterlesen. Ich habe das aber trotzdem mal getan. Aber und ich finde, dass Thomas Knüver sich durchaus auch begründet damit auseinandersetzt. Also er fragt zum Beispiel, also wie ist eigentlich nun Spiegel Daily? Und er sagt dazu, es ist schon bemerkenswert, dass es selbst bei so einem großen Verlagshaus wie dem Spiegel noch gelingt, seine niedrigen Erwartungen noch zu untertreffen. Spiegel Daily sei für ihn auf jeder Ebene eine Enttäuschung und es sei angesichts des Ergebnisses, das wir jetzt seit etwas mehr als einer Woche sehen, nur schwer vorstellbar, dass im Rahmen des Projektes Begriffe gefallen sein können wie Mobiloptimierung, Nutzungssituation, User Experience oder User Journey. Also genau das eigentlich, glaube ich, was man in den letzten Jahren intensiv bei allen neuen digitalen Projekten diskutiert hat, vermisst Thomas Knüver da und kommt deswegen zu einem vernichtenden Ergebnis.
Aber da muss man auch sagen, Media hat sich mal unter Mediaagenturen dann auch umgehört, unter Entscheidern dort. Und da ist so ein bisschen der Tenor, wenn man die zahlreichen Statements mal überfliegt, die Chancen stehen nicht schlecht. Also da kommt eigentlich Spiegel Daily jetzt, also es kriegt kein dickes Lob, aber so ein vernichtendes das Urteil wie aus der Blogosphäre gibt es an der Stelle nicht. Und aber du hast da auch noch ein anderes Beispiel, wo der Spiegel mit Spiegel Daily auch nicht so gut wegkommt.
Ja, ich habe nochmal im Jack-Blog nachgelesen. Das ist das Blog von Christian Jakobetz, der Autor des Buchs Universalcode und Dozent für digitalen Journalismus. Und er fragt sich tatsächlich auch, also hat diese smarte Abendzeitung, wie Spiegel Daily sich ja selbst nennt, hat die nicht eigentlich doch ein grundsätzliches Problem? Denn sie will, sagt er, eine Lücke füllen, die es de facto nicht gibt. Also er sagt im Grunde, es gibt doch schon etwas, das nennen wir Newsletter. Ja, und im Grunde ist doch eigentlich Spiegel Daily nichts anderes als ein netter, aufgehübschter, bebilderter und ein bisschen bewegt bebildeter Newsletter, wo schon eine ganze Reihe dann eben aber auch durchaus gut gemachter, kostenloser Newsletter gibt oder eben deutlich günstigerer Newsletter. Und er sagt, sein Mediennutzungsverhalten und das vieler, vieler anderer User ist eben nicht mehr so, dass die dreimal am Tag irgendwie Spiegel Online ansurfen und sich dann da durchwühlen und deswegen froh über ein solches Angebot sind, sondern sie kriegen sowieso über ihre Timelines und Newsletter alles mit. Deswegen sagt er, wer zahlt für solchen Mehrwert? Er glaubt es nicht, dass das viele Menschen tun.
Tja, und das fand ich ganz interessant, auch mal so die Diskussion zu verfolgen. Es gab auch ein paar Gegenreden. Ein Tweet ist mir noch in Erinnerung geblieben. Vielleicht, sagte dieser Tweet, sind einfach die Menschen, die sich hier auf Twitter oder auch in Blogs darüber aufreden, einfach nicht die Zielgruppe für dieses neue Projekt. Und auch ganz viele andere Stimmen haben gesagt, es ist noch viel zu früh, das Ding jetzt irgendwie abzuschreiben oder so. Und das fand ich auch ganz interessant, wie
was darf Medienkritik eigentlich? Ich meine, grundsätzlich ist ja erstmal alles möglich, aber wenn das schon erstmal so alles so erwartbar ist, da frage ich mich, was bringt das denn am Ende des Tages? Und das hat dann Thomas Knüver auch nochmal aufgegriffen und daraus dann 5 Punkte formuliert,
ja.
Die er so an die Medienkritik richtet, an dieser Kritik der Medien. Er sagt, Spiegel Daily verlangt schon jetzt Geld, deshalb ist eine Kritik legitim. Punkt 2, Theaterstücke werden bei der Premiere rezensiert, nicht nach ein paar Wochen, obwohl die schauspielerische Qualität in dieser Zeit steigt. Drittens, welches Medium gibt irgendwem Zeit? Es ist naiv, dies nur für Medien einzufordern. Viertens, wer digital beim Staat nicht überzeugt, verbrennt das Geld, dass er in die erste Aufmerksamkeitsgewinnung gesteckt hat. Und fünftens, wer die Nutzer beim Start enttäuscht, verliert sie in der Regel für immer. Auch hier gilt, das Leben ist kein Ponyhof. Was denkst du über diese Punkte?
Also irgendwie sind die natürlich so geschrieben und haben auch doch irgendwie so einen wahren Kern, dass man da jetzt kaum sagen kann, nee, das halte ich alles für großen Quatsch. Und gerade, also ich glaube tatsächlich auch dieses, was da für mich auch so mitschwingt, ist dieses, wir sollten uns dieses abgewöhnen, immer wenn was Neues kommt, sofort drauf zu hauen. Ne? Mhm. Also irgendwie sofort es kaputt zu reden. Und letztendlich, früher hat man immer gesagt, eine Zeitung oder eine Zeitschrift, die muss am Kiosk überzeugen. Und das meint Knüver, glaube ich, zum Stück weit auch. Also ich denke, wir sollten abwarten. Ich hab das Gefühl, man kann zwar einiges kritisieren und vielleicht ist Spiegel auch, Spiegel Daily mit zu, ja, sehr selbstherrlich irgendwie angetreten. Aber vielleicht muss man das auch, wenn man aus dem Hause Spiegel kommt. Ich würde mir wünschen, dass wir noch ein bisschen uns sozusagen Geduld gönnen. Und vielleicht lassen sich ja tatsächlich einige User überzeugen. Ich glaube schon. Ich mich aber nicht.
Was ich ganz interessant fand, dann Media hat dann auch nochmal jetzt mit Timo Lockerschatt von Spiegel Daily gesprochen und hat ein Interview mit ihm geführt über die ersten Reaktionen und ja, er sagt so, hat dann so natürlich, was man gesagt, was man so sagen sollte, aber fand ich schön, am Ende hat er mit einem Emoji geantwortet auf die Frage, was wollten Sie schon immer mal allen Kritikern und der Konkurrenz sagen? Und von ihm gab es ein fettes, rotes Herz.
Ah, da wird mir auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das analytische Medienmagazin. Da war es mal wieder soweit. Eine Bombe ist explodiert und hat viele Menschen mit sich in den Tod gerissen. Die Rede ist von dem Selbstmordanschlag in Manchester beim Popkonzert von Ariana Grande in dieser Woche.
Weißt du noch, wie du davon erfahren hast?
Das ist ja relativ spät abends durch die Medien gegangen und ich muss ehrlich gesagt sagen, bei mir sind gar nicht die Alarmglocken hochgegangen. Ich habe noch Tweets von BBC News gesehen, wo erstmal davon berichtet wurde, dass das Stadion beziehungsweise die Konzerthalle evakuiert wurde. Aber da war auch das war so Verhalten. Das könnte auch sein, dass man einfach erstmal nur einen Knall gehört hat und dass deswegen Menschen beim Evakuieren verletzt worden sind. Also da war das noch gar nicht so klar und ich dachte so, ja, es ist schon nicht so schlimm gewesen. Ich habe es da nicht genauer verfolgt und bin dann auch darüber eingeschlafen. Am nächsten Morgen war dann die Überraschung schon groß, dass das doch eine sehr große, sehr schlimme Sache war.
Und trotzdem, mir ging es so, ich habe es sogar erst am nächsten Morgen dann tatsächlich wahrgenommen. Und ich war, muss ich zugeben, am Ende des Tages total froh, dass ich aufgrund aller möglichen anderen Dinge so viel zu tun hatte den Tag über, dass ich es irgendwie nicht so richtig verfolgt habe.
Das habe ich auch.
Also nicht bewusst, aber irgendwie war ich am Ende froh, dass ich einfach mich quasi ausklinken musste ein Stück weit.
Das fand ich auch, dass mich mehrere Menschen auch das so beiläufig mir berichtet haben, dass sie zum Beispiel, einer hat gesagt, so ich habe das, als ich das gehört habe, extra nicht wie sonst immer mir alles angeschaut, mitbekommen und weiterverfolgt, sondern die Person meinte, dass das wichtig war, einfach nur das Ergebnis zu sehen, aber das reichte dann auch. Mhm. Und einer anderen Person, die fragt dann irgendwie so, ah, wie ist was passiert? Ich habe mich gerade so ein bisschen von den Nachrichten verabschiedet. Fand ich ganz interessant, dass da so auch so eine Müdigkeit einsetzt. Aber auch also war immer noch, obwohl das jetzt ja schon der x-te Anschlag ist, in dem berichtet wurde hier aus Europa, wo man auch sagen muss, dass es immer noch eine Unsicherheit gibt. Zum Beispiel bei der Frage, wie ausführlich darf man über so einen Selbstmordattentäter sprechen und was darf man zeigen und verpixelte Fotos und so weiter und so fort. Und da hast du ein Interview mit Stefan Niggemeier bei Radio 1 gehört. Hatte er darauf so eine Antwort?
Ja, also das ist erstaunlich gewesen. Wenn man Stefan Niggemeier kennt, hat er meistens eine Antwort. In diesem Falle hat er im Ergebnis nicht so eine richtige Antwort. Also er hat schon gesagt, okay, es ist immer so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite müssen Medien berichten und wollen natürlich auch Dinge abbilden. Gleichzeitig handeln sie, sagt er, teilweise doch eben stark voyeuristisch, bedienen auch Emotionen. Also er hat eben da auch nochmal angespielt auf das Foto, was ja doch so ein bisschen mittlerweile fast zum Symbol geworden ist, des achtjährigen Mädchens mit diesen rot leuchtenden Lippen. Ich glaube, viele von euch haben das jetzt vor Augen. Da hat die Bild-Zeitung hat das ja auch gezeigt, viel Kritik dafür bekommen. Er sagt aber auch im Vergleich, also guckt auch nochmal sozusagen in die Yellow Press nach Großbritannien, da ist das noch viel krasser gelaufen, die sozusagen auch das Foto sozusagen dieses Mädchens direkt mit dem Attentäter gegenübergestellt haben und so richtig stark auf Emotionen gesetzt haben. Und diese Emotionalisierung, die hält er dann doch für stark übertrieben und auch fragwürdig. Aber so richtig zu einem Ergebnis, wie man es jetzt macht, ist er auch nicht gekommen.
Ich hätte aber auch in der Kritik da eine Anregung und die möchte ich mitgeben. Mir ist zum Beispiel ein Tweet aufgefallen von der Zipfelhuberin und sie schreibt, ihr Pfosten von Bild habt euch bezüglich Feingefühl und Anstand noch nie mit viel Ruhm bekleckert, aber jetzt habt ihr euch selbst unterboten und darunter dann ein Screenshot von dem Mädchen, was du gerade besprochen hast. Darüber steht Terror in Manchester und die Zeile ist, ihre Mutter weiß noch nicht, dass Safi in Klammern 8 tot ist. Und dann dieser Kommentar. Ich kann die Zipfelhuberin sehr, sehr gut verstehen. Und ganz ehrlich, ich bin erst durch diesen Tweet überhaupt auf diese Berichterstattung aufmerksam geworden. Und mit mir denke ich auch viele, denn ihr Tweet wurde 510 Mal geretweetet. Und eins muss ich sagen, wenn man so etwas klug kritisieren möchte, sollte man dann diesen Ausschnitt nicht weiter verbreiten, sondern zumindest verpixeln, den Namen und auch das Gesicht. Den Rest kann man sich, glaube ich, auch denken, weil das macht die eigene Kritik nicht besser, wenn man einfach das wiederholt, was diejenigen tun, die man kritisiert. Ich glaube, das ist so eine Sache, die man da auf jeden Fall mitnehmen sollte.
Das stimmt. Und jetzt müssen wir aber noch eine Überleitung hinkriegen. Wir wollen jetzt noch was Schönes am Ende haben.
Ja, heute am Feiertag.
Genau.
Wollen wir spielen?
Ein bisschen.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ich freue mich, Herr Peller. Ich habe dir drei Fragen mitgebracht.
Ja.
Hast du mir auch drei Fragen
mitgebracht? Ja, ich habe dir drei Fragen mitgebracht.
Mal gucken, ob wir es zeitlich schaffen. Da würde ich sagen, machen wir einen Schnelldurchlauf.
Ja.
Ich bin gespannt auf deine erste Frage.
Meine erste Frage ist, und zwar, wir haben ja vorhin schon über Barack Obama gesprochen und Donald Trump. Und für uns Medienschaffende sind ja sozusagen nicht nur die Präsidenten wichtig, sondern auch die Pressesprecher des Weißen Hauses. Und ich glaube, Mr. Sean Spicer hat ja schon traurige Berühmtheit erlangt in den wenigen Monaten seiner Amtszeit. Weißt du denn eigentlich, wie viele Pressesprecher Barack Obama sozusagen verschlissen hat während seiner zwei Amtszeiten?
Ein.
Nein.
Fünf.
Drei.
Ah!
Drei.
Der Durchschnitt davon wäre es das gewesen.
Wäre es gewesen, ja.
Naja, okay. Für mich. Meine Frage an dich. Ich freue mich großartig, dass es eine Serie gibt, die wieder zurück ist. Twin Peaks. Nach über 20 Jahren ist diese weirde, tolle, spannende Serie von David Lynch wieder am Start. Mhm. Und in der Urserie war ja schon einer der Hauptcharaktere der Polizist. Dale Cooper. Der sollte ermitteln, beziehungsweise der Agent Dale Cooper, nicht der Polizist, Entschuldigung. Der sollte in dem kleinen Ort Twin Peaks ermitteln, wer denn das Mädchen ermordet hat. Und er hat ein Getränk vergöttert.
Ah, ich guck doch gerade. Ich habe noch nie Twin Peaks geguckt.
Welches Getränk war das, Herr Peller? Kannst du es herleiten?
Echt? Mhm. Woher? Dann gib mir einen Tipp.
Er ist Agent. Amerikanischer Agent, also in den 90er Jahren. Wo geht man immer hin? Wo kehrt man ein?
Ja, auf jeden Fall in einer Cocktailbar. Nein? Nein? Ich würde es tun, wenn ich Agent wäre.
Was trinkst du in einer Cocktailbar?
Ich trinke da Wodka Martini.
Ich will mal kurz Revue passieren, sagte Dale Cooper, oh, das ist verdammt guter Wodka Martini. Nein, Herr Peller, er sagte...
Gin Tonic.
Verdammt guter Kaffee. Kein Punkt für dich, Herr Peller.
Ah, schade. Ich möchte ganz kurz noch hier bei Mr. Barack Obama bleiben, der ja heute auch ein kleines Mediendate hatte. Mhm. Er war eingeladen von Axel Springer. Matthias Döpfner hatte ihn eingeladen, in den Presseclub. Und es waren natürlich noch ein paar andere Leute dabei. Ich möchte nenne jetzt drei Namen und du sollst mir sagen, wer von diesen drei Namen nicht dabei war.
Okay.
Und zwar ist das A... gewesen Ulf Poschert?
Ja.
Ist es B gewesen Kai Diekmann?
Ja.
Oder ist es C gewesen Regine Sixt?
Ich sage, Kai Diekmann ist nicht dabei gewesen.
Warum?
Weil er ja doch jetzt für Uber Taxi fährt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, hätte er ja den Barack Obama ja gleich mitbringen können.
Ja, weiß ich nicht.
Stimmt. Aber du hast vollkommen recht, er ist tatsächlich quasi.
Komm, wir haben noch Zeit für eine Frage, die ich dir gerade gestellt habe. Es gibt nämlich einen neuen Trend. Und wenn ihr jetzt ein neues Medienkonzept, liebe was mit Medienhörer, erarbeiten müsstet, hört genau zu. Darum solltet ihr euer Medienprodukt dann bauen. Denn so in den letzten Jahren, wir haben ja die Landlust. Mega Erfolg, ja. Mhm. Auch so dieses Trend des Cocoonings war ja groß angesagt. Mhm. Es gibt jetzt einen neuen Trend.
Okay.
Wie wir das von Media dieser Woche erfahren können, nämlich Minimalismus, also dass man Sachen rausschmeißt und sich von Dingen verabschiedet.
Ich würde so gerne das machen.
Und auch alles sich verkleinert und Ballast abwerfen. Wie heißt dieser Trend? Wie nennt man das?
Irgendwas mit Mini bestimmt.
Nee,
okay.
Das widerspricht auch ein bisschen deinem Naturell, glaube ich. Dieser Begriff, aber...
Echt? Dann komme ich nicht drauf.
Downsizing.
Ah, das entspricht wirklich nicht meinem Naturell.
Okay.
Habe ich noch Chance für eine Frage?
Ich glaube, das packen wir nicht mehr.
Oh, schade, sonst hätte ich dich gefragt, für wen Timo Lokoschat sonst noch arbeitet, außer für Spiegel Daily. Nämlich für?
Der Spiegel?
Nein, für Beef.
Weißt du? Gut, dass wir das nicht mehr geklärt haben. Ach komm, dann stelle ich dir auch noch eben die letzte Frage, ja? Und zwar, nicht nur Deutschlandfunk Nova hat einen neuen Namen, bekommt einen neuen Namen. Also wir sind ja, der Deutschlandfunk Nova ist ja schon der neue Name, der alte, den sagen wir nicht mehr.
Ja. Und wo der hier noch überall dran steht, das möchte ich mal öffentlich kritisieren.
Da vorne, hier oben in der Ecke, klebt er noch. Da kommt keiner dran, das ist zu weit hoch, Herr Pähler. So, also, ich sag dir jetzt einen alten Namen und einen neuen Namen.
Ja.
Und da musst du den richtigen Verlag einsetzen, ja?
Oh.
Also, aktuell heißt das Verlagsgruppe und künftig ist das die Media Group. Im Dezember wird sich das voraussichtlich umbenennen. Wer wird von der Verlagsgruppe zur Media Group? Wer ist das?
Boah, Verlagsgruppe. Anfangsbuchstabe, sag mir den Anfangsbuchstaben.
Nee.
H.
Was?
Hast du H gesagt?
Vielleicht.
Handelsblatt.
Richtig.
Handelsblatt.
Ah, 1:1. Herzlichen Glückwunsch, Herr Pähler.
Vielen Dank.
Es war schön mit dir.
Ich kann das teilweise bestätigen.
Bis nächsten Donnerstag wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.